Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, ist da nach der Niederlage am Samstag des TSV 1860 München bei Viktoria Köln. 1:2 hat der Löwe verloren. Tja, und jetzt sehen wir alle so ein bisschen betröppelt aus der Wäsche. Es hat so gut begonnen in dieser Saison, aber mittlerweile, ja, da bekommt man eben so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt und vor allem, ja, macht sich eben der dünne Kader bemerkbar beim TSV 1860. Das ist aus unserer Sicht der Hauptgrund. Also ich glaube, das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die von Olli, der war gestern im Stadion. Servus.
Servus, Tobi, hallo. Ja, es ist genau so, aber das ist für uns ja nichts Überraschendes. Ich habe seit mehreren Wochen, Monaten darauf hingewiesen, dass man mit diesem Kader nicht durchkommen wird. Was mich trotzdem ein bisschen traurig macht, die TZ titelt in ihrer morgigen Ausgabe Kölners erste Krise. Also ich würde die Krise jetzt nicht auf Kölner festmachen, sondern auf die sportliche Kommandobrücke. Klar, 60 hat unter Kölner zuletzt 5-mal nicht gewonnen, aber die Gründe sind aus meiner Sicht viel tiefergründig. Kölners Fehler war sicherlich, dass er zu allem Ja und Amen gesagt hat und jetzt das Problem eben hat, dass dieser kleine Kader nicht auf der Strecke performen kann.
Ja, also die Fehler, die sind schon auch beim Sportgeschäftsführer gemacht worden, der die Kaderplanung eben so in dieser Art und Weise vorangetrieben hat. Brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Das Spiel, muss ich dazu sagen, habe ich gestern jetzt nicht so tausendprozentig mitverfolgen können, weil ich nämlich die anderen Kölner gemacht habe, also den ersten FC gegen Wolfsburg in der Bundesliga. Da durfte ich die Highlights gestern also ja, kommentieren und dementsprechend konnte ich nicht immer so wirklich hinschauen. Das, was ich gesehen habe, hat mir teilweise ganz gut gefallen eigentlich. Also wieder mal ist 60 in Führung gegangen. In den letzten 5 Spielen 4-mal in Führung gegangen oder in den letzten 6 Spielen 5-mal in Führung gegangen, je nachdem, wie ihr das wollt. Das ist schon absoluter Wahnsinn, aber man bringt es einfach nicht mehr über die Linie. Man hört dann irgendwie das Spielen auf. Das zieht sich wie ein roter Faden durch jetzt in den letzten Wochen. Das ist schon absolut bedenklich. Ich weiß nicht, warum 60 dann eben nicht weiterspielt oder weitermacht. Es ist mir ein Rätsel.
Ja, Tobi, das ist natürlich eine Qualitätssache natürlich auch. Ja, also da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Man merkt schon bei dem einen oder anderen Spieler, er ist müde im Kopf. Ja, und deswegen müsste einfach oder beziehungsweise Michael Kölner könnte den Spielern helfen, wenn er sie mal auf die Bank rausnimmt oder dann einfach auch zur zweiten Halbzeit bringt. Aber diese Bank ist einfach so dünn besetzt, dass der Trainer auch gar nicht reagieren kann. Und ich mache da dem Trainer den kleinsten Vorwurf, sondern eben der sportlichen Leitung. Und so Spieler wie jetzt Stefan Lex, der wirklich ja momentan nicht in der Verfassung ist, wie wir uns alle ihn wünschen, oder auch Sascha Mölders, ja, der müht sich, aber mit seinen 35 Jahren ist es völlig normal, dass er auch mal einen Durchhänger hat. Also das wussten wir auch vor der Saison schon, ja, aber offenbar nicht Günter Gorenzel.
Neudecker in der 16. Minute mit dem 1:0 und man hatte eigentlich den Eindruck, hey, es waren Chancen da. Es hätte eigentlich schon höher stehen können als 1:0. Es waren wirklich gute Gelegenheiten da für den TSV 1860. Tja, dann pennten sie wieder hinten in der Defensive 5 Minuten vor der Pause. Korunkiewicz mit dem Ausgleich zum 1:1. Und dann gab es in der zweiten Hälfte noch das 2:1 durch Marcel Risse in der 88. Minute. Das ist so ein Tor, ja, wo ich mir sage, das hätte es wirklich überhaupt nicht mehr gebraucht. Also da haben sich eigentlich beide schon mit der Punkteteilung abgefunden. Ich finde auch nach wie vor, dass ein Punkt verdient gewesen wäre, wenn auch dieser Punkt eigentlich dann auch schon zu wenig gewesen wäre für den TSV 1860 nach den Ergebnissen der letzten Wochen. Aber zumindest diesen einen Punkt, glaube ich, hätten sie sich durchaus verdient gehabt. Wie hast du es gesehen?
Nein, das sehe ich nicht so, Tobi. Ich muss ehrlich sagen, 60 hat von der 5. Minute bis zur 35. Minute wirklich ein gutes Spiel gemacht. Da muss man gar nicht drum rumreden, aber sie haben wieder die Tore nicht gemacht. Ja, natürlich hätte 60 auch einen Elfmeter bekommen müssen beim Stand von 0:0, keine Frage. Aber es war dann trotzdem so ein bisschen behäbig. Und ich muss ganz klar sagen, es ist schon bezeichnend, wenn Marco Hiller der beste Löwe ist. Ja, das zeigt auch, welche Torschancen auch Köln hatte. Und deswegen geht dieser Sieg für Köln aus meiner Sicht absolut in Ordnung.
Steigen wir ein in die Bewertung. Ich werde mich da heute, wie gesagt, so ein bisschen zurücknehmen. Eben deswegen, weil ich den ersten FC Köln gestern mehr verfolgt habe als Viktoria Köln. Fangen wir im Tor an. Das, was ich von Hiller gesehen habe, war richtig gut. Ich gebe dir recht, er war bester Löwe. Du hast ihm die Note 2 gegeben. Da schließe ich mich an, weil den habe ich tatsächlich auch richtig gut gesehen.
Ja, also Marco Hiller wird immer besser, was er für Reflexe auf der Linie hat. Das ist wirklich gigantisch. Und er war derjenige, der verhindert hat, dass 60 da gestern wirklich abgekackert hat, so richtig im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dass es nur eine 1-2 Niederlage wurde.
Wir kommen zur Viererkette. Der Beste dabei war Marius Wilsch, der hat noch die beste Leistung gezeigt. Ich kann das bei ihm persönlich jetzt diesmal nicht so einordnen. Du hast ihm die 3 gegeben. Warum?
Ja, also ich fand, es war noch einer der besseren Spieler gestern in Köln. Er hat natürlich Licht und Schatten gehabt und hat auch beim 1-2 nicht ganz so glücklich ausgesehen, aber der Entstehungsfehler war auf der anderen Seite bei Philipp Steiner, da ließ man quasi den Flankengeber passieren und dann war die Abwehr mehr oder weniger auseinandergerissen und so ist eben das 1-2 dann durch Risse gefallen. Ich habe ihm die Note 3 gegeben, weil er war noch so einer der Aktivposten und ja, also er kann sicherlich besser, aber eben noch Note 3.
Düster sieht es dagegen aus bei den Innenverteidigern. Quirin Moll, mit dem fangen wir an. Ich habe ihn ein bisschen besser gesehen als Salga noch. Du hast ihm die Note 5 gegeben, deswegen.
Ja, also das war gestern, es war sein schwächstes Spiel in dieser Saison aus meiner Sicht. Also brutale Stockfehler drin gehabt, also so zaghaft auch, so Schnelligkeitsdefizit. Also ich muss ganz klar sagen, ich mag Quirin Moll von seiner Spielweise her. Er ist ein sehr intelligenter Spieler, auch ein toller Mensch. Aber das war gestern gar nichts. Also das wird er selber wissen, dass es für ihn gestern ein rabenschwarzer Tag war. Er war klar, war noch ein bisschen besser als sein Pendant Stefan Salga, aber trotzdem war es nur eine 5 und es war ungenügend oder mangelhaft, würde ich sagen, eher mangelhaft natürlich, weil es ja die Note 5 trifft. Aber so will er sich selber auch nicht sehen und das weiß er selber.
So, kommen wir zu Stefan Salga. Der meint wahrscheinlich, ich hab ihn voll auf dem Kicker, aber das ist nicht so. Es ist eigentlich nicht so. Ich kann mich nur jede Woche wiederholen. Er war in der Pressekonferenz dann so ein bisschen in An- und Abführung angepisst, als du das mangelhafte Defensivverhalten angesprochen hattest. Das konnte er überhaupt nicht nachvollziehen. Gegen Türkgücü hat er einen entscheidenden Fehler gemacht. Gestern hat er beim 1-1 einen entscheidenden Fehler gemacht. Er wird halt seinem Ruf auch nicht gerecht irgendwie und geht da auch nicht als Beispiel voran, dass er jeden Zweikampf gewinnt oder dass er da wirklich der Turm in der Schlacht ist. Das ist halt nicht so. Er macht immer wieder Fehler. Ich habe ihn gestern noch schlechter gesehen als Moll. Du hast ihm Note 5 gegeben, weswegen?
Ja, also so einen Auftritt habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen von einem Abwehrspieler. Also wirklich so fahrig und auch langsam, also wie er antizipiert hat die Situationen und vor allem, was mich halt schon ein bisschen wundert, er hat sich am vergangenen Freitag dann auch noch ein bisschen in der Pressekonferenz gepikst gesehen von mir, weil ich ihn kritisiert habe für sein Abwehrverhalten, für seine Kopfballschwäche. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Natürlich ist es ein bisschen wilder als bei Arminia Bielefeld. Bei 60, da schauen halt schon mehrere Zeitungen auch ganz genau hin, ja, also auf der Alm, das muss man ganz klar sagen. Er will ein Führungsspieler für 60 sein, aber Führungsspieler werden in erster Linie über seine Leistung. Und die habe ich am Samstag in Köln nicht bei ihm gesehen.
Nein, die habe ich auch nicht gesehen. Philipp Steinhardt, auch er hat gepatzt beim 1-2, wenn ich mich nicht irre. Ne? Du hast ihm Note 5 gegeben.
Ja, wie gesagt, weil 2 Minuten vor Schluss dann so einen Fehler zu machen, ist er nicht gut gestanden, hat eben den Flankengeber passieren lassen und ja, dann fällt halt leider das 1-2. Also mit viel Glück hätten wir gestern 1-1 retten können, beziehungsweise einen Punkt, ja. Und das war nicht sein Spiel gestern. Deswegen die Note 5 hin.
So, damit kommen wir zu einem ganz großen Problem beim TSV 1860. Nicht Daniel Wein per se, der ja jüngst gesagt hat, er könnte sich vorstellen, dass sein Vertrag verlängert wird, weil er einer der Leistungsträger ist. Wir sind da ganz dahinter. Also wir sind da auch dafür, dass sein Vertrag verlängert wird. Er hat auch ordentlich gespielt in Köln, wie wir finden. Du hast ihm die Note 3 gegeben. Das große Problem ist nur, er hat die 5. gelbe Karte gesehen. Und damit fehlt gegen Mannheim nicht nur Dressel im Mittelfeld, sondern auch Daniel Wein. Wie soll das funktionieren?
Ja, das wird ganz schwer, vor allem, weil ja auch eben Dennis Dressel fehlt, also 2 zentrale Mittelfeldspieler. Ich bin gespannt, wie sich Trainer Michael Kölner demnächst gegen Waldhof Mannheim entscheiden wird. Aber jetzt kommen wir einfach mal zu Daniel Wein. Er war einer der besseren Spieler gestern, hat natürlich diese gelbe Karte gezogen, die ihn leider dazu zwingt, dass er nächste Woche eben aussetzen muss. Er war nicht so stark wie gegen Türkgücü, aber immer noch so ein Aktivposten in der Mannschaft.
So, Werner Lorant hat gesagt, irgendwann mal, ich wechsle erst aus, wenn sich einer ein Bein bricht. Genau das ist jetzt ist das Los von Michael Köllner. Er kann eigentlich nur noch die Spieler aufstellen, die er da hat. Und das trifft eben auch auf Erik Tallich zu, ob Köllner will oder nicht. Tallich muss spielen. Er hat jetzt gestern auch nicht den solidesten Eindruck gemacht, wie ich finde. War aber nicht der schlechteste Spieler. Note 4 hast du ihm gegeben. Warum?
Ja, es war auch ein Auftritt mit Licht und Schatten. Man muss bei ihm ein bisschen Nachsicht haben. Ja. Ich wiederhole mich da ja immer wieder. Er ist erst 20 Jahre. Er wurde bei 60 als Stammspieler geholt. Einen 20-Jährigen von einem Absteiger, von einem Drittliga-Absteiger als Stammspieler sofort einzusetzen. Also das geht vielleicht mal am Anfang gut, aber München ist halt dann doch eine andere Adresse als Chemnitz. Und der wird wieder kommen. Der hat Talent, das sieht man ganz klar. Er hat einen guten Schuss. Er ist sehr ein beweglicher Spieler. Ja, ist sehr lauffreudig. Aber wie gesagt, der Druck, mit dem muss er jetzt zurechtkommen.
So ist das. In der 90. Minute kam Mittelstürmer Dennis Erdmann für ihn in die Partie. Das wird gegen Mannheim nicht funktionieren, weil Erdmann muss ja auf der defensiven Position ran. Also der kann ja gar nicht mehr eingewechselt werden als zusätzlicher Stürmer. Dennis Erdmann zu spät für eine Bewertung. Mit der Bewertung geht es auch bei uns gleich weiter nach einer kurzen Unterbrechung. Zurück mit der Bewertung des TSV 1860. Wir sind bei den Offensiven angekommen. Und zwar bei Richie Neudecker. Eine tolle Leistung, ein fulminantes Tor nach 15 bzw. 16 Minuten. Also das 1:0, ganz, ganz starker Treffer. So wollen wir eigentlich den Richie Neudecker in jedem Spiel sehen, oder?
Ja, absolut. Also vor allem, er hat mir schon in der Anfangsphase sehr gut gefallen. Er hat wieder seine Bewegungen drin gehabt, ja, und da ist er ja kaum vom Ball zu trennen. Und er hat einfach eine tolle Technik, ja, und dass er auch schießen kann. Das hat er jetzt eben in Köln bewiesen, weil dieses Tor wird auf jeden Fall den Sprung in das Tor des Monats sozusagen der ARD finden, also zumindest ins Ranking unter den besten 5. Also da gehe ich fest davon aus, weil es war wirklich ein tolles Tor und so kann es weitergehen, Merici.
Stefan Lex, hast du gestern nicht so gut gesehen. Neudecker bekommt von dir die Note 3. Ich halte mich wieder raus, wie gesagt, weil ich es eben nicht in voller Länge gesehen habe oder ständig gesehen habe. Stefan Lex, der kommt nicht ganz so gut weg bei dir, der bekommt die Note 4. Warum?
Ja, es ist ein bisschen blutleer momentan von Stefan Lex. Natürlich hat er die Chance gehabt, beim Stand von 0:0, da kann er früh das auf 1:0 stellen. Die Chance hat er leider nicht gemacht. Danach hat er ein paar gute Vorlagen für Sascha Mölders eben vorgelegt, aber es war nicht sein Spiel. Also da erwarte ich mir schon von ihm ein bisschen mehr, ja, dass man ihn einfach spürt auf dem Platz. Ja, also ab und zu lässt er wieder den Kopf hängen. Also Stefan Lex kann es einfach besser und das erwarte ich mir von ihm einfach, dass er wieder den Kopf nach oben nimmt und dann einfach auch wieder die Tore für 60 erzielt, beziehungsweise Vorlagen für Sascha Mölders auch liefert.
Gegen Türkgücü war es besser, ne?
Ja, absolut.
So, dann kommen wir zu Greilinger, finde ich. Ein sehr, sehr positiver Auftritt vom jungen Mann, der von dir die Note 3 bekommen hat. Hat da auch, ja, durchaus Betrieb gemacht, hat auch wieder eine gelbe Karte gesehen. Das ist vielleicht so das Negative daran. Aber ich finde, der wird auch immer besser.
Ja, deswegen verstehe ich nicht, dass er Michael Köllner rausgenommen hat, weil aus meiner Sicht war er ein Aktivposten, ja, also auch über die gesamte Spielzeit. Jetzt kann man natürlich sagen, er hat ein bisschen körperlich abgebaut, keine Frage, aber was mir vor allem bei ihm sehr gut gefallen hat, er hat auch seinen Körper immer wieder gut eingesetzt und das hat er am Anfang der Saison noch vermissen lassen. Deswegen die Note 3 von mir.
Man hätte Klassen, der für ihn in der 77. Minute in die Partie kam, auch für Steinhardt bringen können, theoretisch.
Theoretisch schon, ja, aber der Trainer hatte ja was anderes im Kopf.
So, Klassen bekommt von dir die Note 4. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, also er war ja auch mit dabei beim Tor, beim 1:2. Also das hat mir nicht so gefallen, muss ich ganz klar sagen. Das kann er besser.
Und dann eben noch Sascha Mölders, der einen Elfmeter, einen glasklaren Elfmeter hätte bekommen müssen in Hälfte 1. Hat da früh, finde ich, schon Betrieb gemacht. Du hast ihm dennoch die Note 4 gegeben.
Ja, weil er brutal abgebaut hat, dann sage ich mal, in der zweiten Halbzeit. Er war in der ersten Halbzeit wirklich einer, der sehr viel Präsenz gehabt hat und auch Torschancen hatte. Da hat er mir sehr gut gefallen und da hatte ich gedacht, ja, er hat sein körperliches Tief ein bisschen überwunden. Aber dann in der zweiten Halbzeit ist er komplett abgetaucht und deswegen die Note 4 für ihn.
So, 2:1, die Niederlage des TSV 1860 München. Wir schauen auf die übrigen Ergebnisse an diesem Spieltag. Los ging's mit einer ganz, ganz lahmen Nummer am Freitag in Magdeburg. Da war der SV Meppen zu Gast. Meppen, die bessere Mannschaft. Am Ende aber ein torloses 0:0. Am Samstag dann folgende Ergebnisse. Ingolstadt und Lübeck trennen sich relativ überraschend 1:1. Man muss bei der Gelegenheit dazu sagen, dass 60 beim Führungstor zwischenzeitlich auch wieder Vierter war. Das hat sich dann aber im Laufe des Wochenendes noch geändert. Dresden trennt sich vom KfC Uerdingen, torlos 0:0. Zu Uerdingen kommen wir später noch, weil da gibt es einiges zu besprechen. Mannheim schlägt Saarbrücken 4:1. Man höre und staune. Und man muss fast schon ein bisschen zittern, wenn man an den kommenden Löwengegner vom nächsten Samstag denkt. Dann eben Viktoria Köln gegen 60, 2:1 und Lautern und Duisburg trennen sich 2:2 unentschieden. Nicht stattfinden konnte das Derby Türkgücü gegen Unterhaching wegen Corona-Fällen oder einem Corona-Fall im Funktionsteam von Türkgücü. Heute folgende Spiele: Wien schlägt Rostock mit 2:1 und Verl gewinnt gegen Halle 4:2. Das ergibt folgendes Tabellenbild. Neuer Spitzenreiter in der dritten Liga nach der Niederlage von Saarbrücken ist Dynamo Dresden mit 26 Zählern. Also die haben sich langsam eingegroovt, die sind langsam also da, wo man sie erwartet hat. Zweiter Saarbrücken 25 Punkte, dritter Ingolstadt 24 Punkte, obwohl die nur 1:1 gegen Lübeck gespielt haben. Auf Platz 4 mit 2 Spielen weniger, 23 Punkte, also ein Punkt fehlt momentan auf Ingolstadt, der SC Verl. Da geht aber noch was in den Nachholspielen. Fünfter Rostock, 23 Punkte, punktgleich mit Verl. Sechster Wien Wiesbaden, 22 Punkte. Siebter Viktoria Köln, 21 Punkte. Achter Hallescher FC, 21 Punkte. Das ist übrigens die Mannschaft, die 60 6:1 bezwungen hat. Aber 60 ist ein Platz schlechter, auf Platz 9 mit 20 Punkten. Dahinter Waldhof Mannheim mit 18 Zählern, also 2 Punkte weniger als der TSV 1860. Die haben aber auch noch 2 Spiele weniger. Auf Platz 11 Türkgücü, ebenfalls 18 Punkte, auch 2 Spiele weniger. Das heißt also, übersetzt, 60 München könnte weiter abrutschen, wenn diese Spiele dann absolviert sind. 12. Uerdingen, 16 Punkte, 13. Lübeck, 15 Punkte. Es rückt also alles näher zusammen. 60 München ist von unten jetzt nicht mehr ganz so weit weg. Lautern 14. 15 Punkte, Haching 15. 13 Zähler, punktgleich Magdeburg auf Platz 16. 17. ist Zwickau mit 12 Zählern, 18. Bayern mit 12, 19. Duisburg mit 11 und 20. und letzter Meppen mit 10 Punkten. Die Tabelle, Olli, hat uns schon mal mehr gefallen in dieser Saison.
Ja, aber es hat sich ja abgezeichnet, also in den letzten Wochen, das muss man auch sagen, wir haben uns natürlich alle erfreut an diesem Lauf am Anfang, 60 Erster, Zweiter auf Aufstiegsplätzen und ja, aber dass eben diese Kraft fehlt und dass man dann eben ins Mittelfeld abstürzen wird, das hat sich in den letzten Wochen leider abgezeichnet.
So ist das. Das hat natürlich auch Gründe, über die wollen wir jetzt noch sprechen, ist ja logisch. Wir haben den Fall Martin Pusic, wir haben schon darüber gesprochen in unserem Ausblick auf die Partie bei Viktoria Köln. Also das ist tatsächlich sehr, sehr mysteriös, so will ich es einfach mal formulieren, was da abgeht. Die Kollegen von Liga 3, die haben wohl recherchiert, also das will ich nur mal so wiedergeben, was da zu lesen war, dass sich Pusic in München nicht wohlfühlen soll. Ich kann es nicht beurteilen. Wie gesagt, er hat sich dann auch noch nicht geäußert uns gegenüber. Auch 60 München, ja, tappt da so ein bisschen im Dunkeln. Auch da weiß man nicht so recht, wie man das Ganze jetzt wahrnehmen soll. Günter Gorenzel hat ja angekündigt, dass es unter der Woche ein Gespräch mit Beratern beziehungsweise mit seinem Berater und mit ihm selbst geben soll. Es ist die Rede von privaten Schwierigkeiten bei Martin Pusic, der in den Spielen, in denen ich ihn gesehen habe, eigentlich immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt hat. Torgefährlichkeit war da nicht zu erkennen bei Martin Pusic. Eine Verstärkung war nicht zu erkennen. Deswegen habe ich auch vorher schon gesagt, es ist ein Fehleinkauf. Ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun. Keine Ahnung, was da in seinem Umfeld passiert ist. Es ist nur sehr, sehr seltsam. Und es ist relativ wahrscheinlich, Olli, dass sein Vertrag womöglich aufgelöst wird.
Ja, also Stand jetzt gehe ich davon aus, auch wenn natürlich 60 da noch ein bisschen abwartet, aber es ist natürlich schon ein merkwürdiger Vorgang, dass ein Spieler mehr oder weniger um seine, in Anführungszeichen, Freigabe bittet, um dass er das halt jetzt erstmal nicht zur Verfügung steht, sich eine Auszeit nimmt. Also sowas habe ich eigentlich noch nie gehört. Ob es jetzt private Probleme sind, kann ich nicht beurteilen. 60 muss jetzt sich erstmal ein bisschen Zeit verschaffen, das ist auch klar. Aber du hast vorhin schon angedeutet, es ist ein Fehleinkauf und da muss ich dir leider recht geben. Für mich war es vor allem auch ein Nottransfer von Günter Gorenzel. Hauptsache, dass man noch einen Stürmer mehr oder weniger im Kader hat. So deute ich das. Und leider hat sich's bewahrheitet, dass Martin Pusic den Löwen nicht helfen wird.
Der andere, der da dazugekommen ist, da kann man ja nochmal drüber reden, das ist eben auch Linzbichler, der quasi zeitgleich verpflichtet wurde. Auch das ist ein Fehleinkauf. Mittlerweile fehlt er aufgrund einer Schambeinverletzung. Deswegen kann er eben auch nicht mitmachen momentan. Die Zeit, wo er fit gewesen wäre, da hat er es nicht geschafft, dass er mal eingewechselt wird, respektive in den
Kader. Ich frage mich, Tobi, ja. Ich frage mich natürlich, wo hat er sich die Schambeinverletzung geholt? Also er war ja, glaube ich, nur 1, 2, 3, 4 Trainingseinheiten auf dem Platz bei 60. Und dass man sich so schnell so eine Verletzung holt, also das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ja, also ich glaube, dass wir den heuer natürlich nie mehr auf dem Platz sehen werden. Und ob im nächsten Jahr, also da mache ich mal 3 große Fragezeichen dahinter.
Ja, da bin ich auch sehr, sehr skeptisch, um ehrlich zu sein. So, das heißt, wir sind nicht die Einzigen, die Münchner Journalisten, sie fordern eigentlich alle zusammen, es müssen Verstärkungen her, die Personaldecke ist zu dünn. Das sagen nicht nur wir, das sagen eigentlich alle, die mit 60 da in Verbindung stehen und über 60 berichten. Und wir können jetzt mal eine ganz einfache Rechnung aufmachen, Olli. Das machen wir gleich nach einer weiteren kurzen Pause, weil es da nämlich eine interessante News gegeben hat im Kicker anfangs der Woche. Da wollen wir auch mal drüber sprechen, was so die TV-Einnahmen angeht und was mit wesentlich mehr TV-Geld dann auch möglich wäre. Stichwort ist das Risiko, das man vielleicht mal eingehen müsste. Darüber unterhalten wir uns gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind wieder da und wir haben es ja gesagt, also der Kicker hat berichtet unter der Woche, dass eben die Geldrangliste wieder veröffentlicht wurde. Und da sieht es eben so aus, logischerweise erhält die Mannschaft von der Seitenstraße das meiste, 105,4 Millionen in der Fußball-Bundesliga. Aufsteiger Bielefeld 34,31 Millionen nur an TV-Geldern. In Liga 2 sieht es so aus, dass Würzburg aktuell das Schlusslicht ist mit 9,71 Millionen. Jetzt, wenn wir das mal weiterspinnen, weil da gibt es nämlich eine sogenannte Fünf-Jahres-Wertung, Olli. Jetzt spinnen wir das mal weiter. 60 hat vor 5 Jahren Platz 16 belegt in Liga 3. Jetzt gehen wir mal davon aus, nur mal gesponnen, ne, dass am Ende der Saison Saarbrücken, Verl und 60 aufsteigen. Dann wäre 60 nicht Schlusslicht, dann wäre 60 also auf Platz 16 der Geldrangliste sozusagen, würde tatsächlich dann auch mehr verdienen als Würzburg. Also wir gehen mal ungefähr von an die 10 Millionen aus, die 60 nur an TV-Geldern in Liga 2 verdienen würde. So, wie viel sind es in Liga 3? Das sind 1,2 Millionen Euro pro Saison. Das heißt, das ist ein Zehntel ungefähr, das man da verdient im Vergleich zur zweiten Liga. Jetzt sagen sich alle, boah, das ist aber viel, das ist Wahnsinn, das ist krass. Man müsste irgendwie schauen, an diese Geldtöpfe zu kommen. Aber der Etat gibt eben nicht mehr her. So, wie viel Risiko, Olli, müsste man eingehen? Was kostet ein überdurchschnittlicher Drittligaspieler pro Monat?
Ja, ein überdurchschnittlicher Drittligaspieler kostet zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Monat, ja. Brutto natürlich. Mhm. Und aus meiner Sicht sollte 60 dieses Risiko gehen. Jetzt sagen natürlich die Traditionalisten, ja, warum soll man sich verschulden und so weiter und warum soll man das tun? Wir müssen doch das alles, sage ich mal, Kontinuität reinbringen, keine Forderungen stellen, aber ich weiß nicht, wie lange 60 in der dritten Liga bleiben will, ja, also mir kommt schon so ein bisschen so vor, man fühlt sich da wohl hat man den Ärger nicht mit dem Stadion, dass es vielleicht Probleme gibt bei der Stadionzulassung durch die DFL. Letztes Jahr hätten wir die Genehmigung bekommen, beziehungsweise in diesem Sommer für die zweite Liga, falls wir aufgestiegen wären. Aber das heißt ja nicht, dass es dann ein Freifahrtschein ist für die Zukunft. Und das gefällt mir nicht. Also ich sag mal, 60 München ist so ein großer Verein, ja, der so eine große Geschichte hat. Der hat aus meiner Sicht nichts in der dritten Liga zu suchen. Ja. Und ich bin da ganz anderer Meinung als Günter Gorenzel, der immer wieder sagt, Fußball ist kompliziert. Für mich ist Fußball der einfachste Sport der Welt. Keiner erwartet, dass 60 die dritte Liga kaputt schießt, aber zumindest kann man in der dritten Liga zumindest eine Entwicklung erwarten, eine Vorwärtsentwicklung erwarten. Ja. Und die sehe ich leider nicht.
Ja, und es geht
auch,
ja
wenn sie weiter. Uns immer wieder vorgespielt wird.
Es geht ja auch weiter, Olli. Also der Kader ist im Vergleich zur letzten Saison massiv abgespeckt worden an Spielern. Gleichzeitig ist aber mehr Budget zur Verfügung. Ja, wo ist das Budget denn hin? Wo ist es? Es muss ja irgendwo was da sein. Also das ist das, was komplett mysteriös ist. Weniger Spieler, aber gleichzeitig wesentlich mehr Ausgaben. Das kann in Zeiten von Corona aus meiner persönlichen Sicht erstmal nicht sein. So, du hast gesagt, 20.000 Euro kostet ein überdurchschnittlicher Drittligaspieler. Jetzt gehen wir mal davon aus, 60 holt zur Winterpause 3 wirklich Unterschiedsspieler, die den Unterschied machen, die 60 wirklich weiterbringen. Die müssen natürlich auch auf dem Markt sein, überhaupt keine Frage, ist klar. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, 60 nimmt 3 Unterschiedsspieler unter Vertrag. Pro Spieler 20.000 Euro. So, wir rechnen jetzt einfach mal für ein halbes Jahr, ne? Weil dann sind wir ja in der zweiten Liga. Wenn diese
Aber Tobi, 20.000 ist natürlich sehr, sehr hoch gerechnet, das muss ich auch sagen. Du bekommst auch schon wirklich gute Qualität für 12.000 Euro, so ist es nicht, ja? Bei 60 verdient der beste Spieler zwischen 15.000 und 17.000 Euro.
Gehen wir doch jetzt mal von dem absolut schlimmsten Fall aus, 20.000 Euro. So, 20.000 Euro mal 6 Monate. Das ergibt dann 120.000 Euro mal 3 Spieler, sind wir bei 360.000 Euro, die diese 3 Spieler also kosten würden, den TSV 1860. Demgegenüber
steht. Also du musst aber die Sozialausgaben auch noch rechnen, da kommt schon noch mal ein Packen drauf. Also so einfach geht die Rechnung natürlich nicht, Tobi.
Sag mal eine halbe Million. Eine halbe Million. Ja. Gleichzeitig bekommst du aber pro Jahr in der zweiten Liga 10 Millionen an Fernseheinnahmen.
So. Das wird nicht reichen, Tobi. Ich sehe uns auch, dass wir zwischen 11 und 12 Millionen Euro sogar bekommen, weil wir noch im Jahr 2017 in der zweiten Liga gespielt haben. Also sind wir in der Fünfjahreswertung auch mal drin. Ja? Also haben wir noch ein weiteres Zweitliga-Jahr. Also ich denke, schätze, dass wir zwischen 12 und 13, 12,5 Millionen Euro liegen würden. Ja? Und das ist schon mal ganz stark. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir auch mehr Werbeeinnahmen haben. Also Werbeeinnahmen durch Sponsoren und so weiter.
Genau. Also das heißt, das Risiko aus meiner persönlichen Sicht, ich bin kein Geschäftsführer, aber aus meiner persönlichen Sicht wäre das Risiko relativ überschaubar. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man mit 3 Unterschiedsspielern ganz oben steht in dieser sehr ausgeglichenen dritten Liga. Ist meine persönliche Überzeugung, bin ich davon überzeugt, wenn da drei wirkliche Granaten kommen würden, dann würdest du ganz oben mit dabei sein.
Und Tobi, ein Verein wie 60 München muss immer den Anspruch haben, in einer dritten Liga, wir reden von der dritten Liga in Deutschland, immer vorne mitspielen.
So sieht das aus. Also das haben wir jetzt mal gegenübergestellt, diese Zahlen haben wir jetzt einfach mal jongliert. Noch dazu müsste der Etat es ja immer noch hergeben, weil der Kader viel, viel kleiner ist als in der letzten Saison.
Also da muss ich auch noch was dazu sagen, Tobi. Ja. Günter Gorenzel hat es immer wieder erwähnt, der Kader, das Budget soll genauso groß sein wie im letzten Jahr, also rund 3,6 Millionen Euro. Und für 3,6 Millionen Euro kann ich schon einen Kader zusammenstellen, der auch Qualität hat. Ja? Und natürlich hat 60 Qualität. Also ich will das immer wieder unterstreichen. Also ich will jetzt die Mannschaft nicht schlecht reden, ja, und auch nicht die ersten 14 Spieler schlecht reden. Aber was danach kommt, ist einfach leider kein Drittliganiveau. Ja? Das ist, diese Spieler würden sich selbst in der Regionalliga schwer tun.
Und du kannst einfach nicht mehr reagieren. Das ist das Problem. Also Michael Kölner kann nicht mehr reagieren. Da musst du wirklich erfinderisch sein für Mannheim jetzt am kommenden Samstag, wen er da aufbieten soll. Beziehungsweise wer dann auch noch im Spiel eingewechselt werden sollte bei 2 ganz wichtigen Ausfällen. Also das nur mal nebenbei.
Die Probleme sind, Tobi, hausgemacht. Ja? Das sind hausgemachte Probleme. Und Günter Gorenzel braucht es auch nicht auf die Gesellschafter schieben, ja, also auf die eine oder auf die andere Seite, sondern es ist sein Aufgabenbereich. Ja? Er hatte lang genug Zeit, hier eine gute Mannschaft aufzubauen. Und ich erinnere auch daran, ich weiß aus dem Umfeld von Efkan Bekiroglu, er wäre gern geblieben damals, aber das Angebot war so schlecht, ja. Dann hat er sich anders orientiert, auch bei Noel Niemann war es so, das Angebot muss unter aller Sau gewesen sein. Tim Rieder wollte auch bleiben, also da spielen schon einige Faktoren zusammen und dann muss man halt wieder eine neue Mannschaft aufbauen, in Anführungszeichen. Und ja, also ich und Aaron Bärzel wäre auch gern geblieben. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung natürlich sein. 60 wollte hier einen neuen Weg gehen in der Abwehrzentrale. Aber gut, jetzt braucht man sich aber nicht beschweren, dass man leider wieder einen Rückschritt macht. Und dieser Rückschritt, wenn die anderen Mannschaften ihre Nachholspiele absolviert haben, dann finden wir uns wahrscheinlich nur auf Platz 11, 12. Ja.
So sieht's aus. Und man muss dann auch mal ganz klar und deutlich sagen, die Spieler, die Günter Gorenzel geholt hat, wen haben wir denn da? Salga, Tallich, Neudecker,
Erdmann,
wir haben noch Pusic und Linzbichler. Von diesen Spielern überzeugt mich eigentlich nur einer, und das ist Richie Neudecker.
Ja, da kann ich dir zustimmen, Tobi.
So, also hätte man das Thema jetzt einfach auch mal wirklich erledigt. Es muss, finde ich, von Günter Gorenzel geliefert werden in der Winterpause. Es müssen Verstärkungen her. So ist das nicht machbar, dass du da über 38 Spiele einfach vorne mitspielst. Das geht nicht. Das ist unmöglich.
Ja, Tobi, man muss vor allem auch sagen, ja, die Fans haben geliefert bei 60, ja. Und das ist ja Wahnsinn. In der Corona-Zeit fast 11.000 Dauerkarten verkauft. Aber bitte doch nicht für Mittelmaß. Die Fans dürfen nicht ins Stadion, aber die wollen zumindest eine Entwicklung sehen. Und die Entwicklung sehe ich leider nicht, auch wenn der Start sehr, sehr gut war, keine Frage. Aber da haben wir auch teilweise Glück gehabt, das wollen wir jetzt nicht verschweigen. Ja, also in Meppen war das Spiel auch so ein bisschen hin und her und dann am Ende haben wir es dann doch für uns entschieden. Mit 3-1 in Zwickau hätte man verlieren können, wo wir dann gewonnen haben. Da gab es einen Elfmeter nicht, aber das gleicht sich sozusagen in der Saison immer wieder aus, das wissen wir auch. Aber jetzt sollte 60 schleunigst mal wieder dreifach punkten, um zumindest den Anschluss ans vordere Mittelfeld zu gewähren.
So kurz wollen wir es noch anschneiden, weil du so angesprochen hast, das Stichwort Stadion. Das ist aber auch Thema unter der Woche und fast in der Pressemitteilung, fast so ein bisschen im Kleingedruckten, also die Fußnoten, ne? Da war dann zu lesen, dass die Finanzierung nicht gesichert ist, des Ausbaus des Grünwalder Stadions. Das ist ja ein absolutes Wunder. Mich hat es aus den Latschen gehauen. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Nein, Spaß beiseite. Also es war ja davon auszugehen, dass das so kommen wird. Es war ja absolut davon auszugehen, das ist überhaupt keine Überraschung. Die Finanzierung des Ausbaus des Grünwalder Stadions, diese 30 Millionen, sie sind nicht gesichert,
wollte man nochmal unterschreiben. Im Leben, Tobi, es geht im Leben immer um Geld. Leider ist es so. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Stadt das Geld dafür aufbringt, hier diesen großen Stadionumbau zu übernehmen, beziehungsweise auch zu finanzieren. Und vor allem, man darf eines nicht vergessen, ja, sollte die Stadt bauen, dann werden diese Kosten auch auf die Miete umgelegt. Ja. Und die Stadt hat auch schon erwähnt, zu marktüblichen Preisen. Also da kommen wir dann nicht mehr mit 1,5 Millionen Euro im Paket weg. Ja. Also insgesamt dann, was wir momentan bezahlen. Und 60 ist ja jetzt schon diese Summe viel zu hoch in der dritten Liga und hat auch darum gebeten, eben die MVV-Kosten nachzulassen. Also da kommt einiges auf 60 zu, wenn sie diesen Weg gehen wollen. Ich glaube sowieso nicht dran. Die Skizzen besagen ja, dass dieser Umbau rund 32 Millionen Euro kostet. Am Flurfunk in der Stadt heißt es schon, es wird bei rund 50 Millionen Euro liegen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Stadt dieses Geld investieren wird, vor allem in diesen schweren Corona-Zeiten.
Du, ich habe einen Geheimtipp, Olli. Es gibt ein Stadion in München, da kann man sich richtig gut vermarkten, weil es ganz viele Werbeflächen gibt. Man kann VIP-Zuschauer zulassen in einen VIP-Raum, ist am Oberwiesenfeld, nennt sich Olympiastadion. Da könnte man theoretisch auch hingehen.
Ja, das sage ich ja immer wieder. Natürlich ist das kein ideales Fußballstadion, aber ich war letztens bei Türkgücü gegen den MSV Duisburg im Olympiastadion. Das war wirklich ein Traum, ja. Also diese Kulisse, der Blick, diese Infrastruktur. Und ich fand es auch witzig, zuletzt hat irgend so ein Fan-Magazin geschrieben, gleich wieder, ja, im Olympiastadion waren nur 3.000 Zuschauer. Ja, ich kenne Spiele im Grünwalder Stadion, da waren nur 1.000 Zuschauer, beziehungsweise 700. Und ich war einer davon. Also da können wir die Rechnung aufmachen und die Rechnung aufmachen, ist doch lächerlich. 60 muss Geld verdienen, Freunde.
Wir schreiben von einem Pokalspiel vor 20 Jahren. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Oder vor 17 Jahren oder 18 Jahren? Wo sind wir denn eigentlich? Ein Pokalspiel vor 18 Jahren, da waren mal 3.000 im Olympiastadion. Herzlichen Glückwunsch, das war eine tolle Recherche. Glückwunsch an die Kollegen.
Du, früher, Tobi, da muss ich nur eins sagen, früher war der Fußball nicht so attraktiv in Deutschland. Ja? Also es gab zum Beispiel, heute vor 22 Jahren hat 60 gegen Borussia Dortmund 2-0 gewonnen und da waren knapp 30.000 Zuschauer noch im Stadion. 30.000 waren damals sehr, sehr viele Zuschauer. Ja? Ich kann mich erinnern, beim FC Bayern, unserem Rivalen sozusagen, da gab es Spiele, die haben sie nur vor 15.000 Zuschauern gespielt, ja, im Olympiastadion. Ja? Das hat auch immer ein bisschen was mit dem Wetter zu tun und leider sind Zuschauer auch oft bequem, ja. Und das Olympiastadion ist kein ideales Fußballstadion, das muss ich auch ganz klar sagen. Aber wenn 60 Geld verdienen will, wenn 60 seinen Zuschauern entgegenkommen will, weil es sind ja nicht nur alle Löwenfans Giersing-Euder, ja, dann sollte man sich da schon ein bisschen offen und einfach mal ganz klar rechnen, was ist besser für 60 München. Natürlich, im Grünwalder Stadion die Heimatatmosphäre, Giersing-Euder, die Kneipen, alles schön, super. Aber Geschäftsführer Marc-Nikolai Pfeiffer muss auch rechnen. Ja? Und dann muss er entscheiden, was am besten für 60 München ist.
Ja, und spinnen wir es doch mal weiter. So, der Impfstoff kommt jetzt dann bald demnächst irgendwann zu Jahresbeginn und dann gibt es immer mehr, die sich geimpft haben. Womöglich musst du das dann auch irgendwo vorlegen, damit du wieder ins Stadion darfst. 60 München darf wieder Leute reinlassen, aber eben nur prozentual ins Stadion. Und dann hast du die Situation, dass ins Grünwalder Stadion keine Ahnung wie viele, 3.000, 4.000 Leute rein dürfen und du dürftest alle Dauerkartenbesitzer, du könntest alle Dauerkartenbesitzer im Olympiastadion unterbringen. Das wäre eine ganz geschmeidige Lösung, aber wie gesagt, das haben wir ja schon unzählige Male jetzt erwähnt. So, was es festzuhalten gilt, wir haben keine Lust mehr auf dritte Liga, es soll hochgehen in die zweite. Wer auch keine Lust mehr hat auf dritte Liga, ist Michael Ponomarev, der Präsident und Investor beim KFC Uerdingen. Er hat heute völlig überraschend, Olli, bekannt gegeben, dass er bis zum Saisonende spätestens aussteigen möchte und seine Anteile veräußern möchte. Es ist angeblich die Rede von armenischen Geschäftsleuten, die da einsteigen wollen.
Also ehrlich gesagt, Tobi, mich überrascht sein Ausstieg nicht. Er hat natürlich brutale Aktionen in den letzten 3 Jahren geliefert. Stefan Effenberg, dann die Aktion, dann Klagen gegen KFC Uerdingen wegen ausstehenden Zahlungen. Also ich habe nur gehört, ein Kevin Großkreutz muss um die 50.000 Euro im Monat verdient haben beim KFC Uerdingen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also das sind Gerüchte. Ja, ich will es jetzt nicht festmachen, aber das muss man sich mal vorstellen. Also die haben überhaupt kein Gefühl, was in der dritten Liga bezahlt wird. Und unser alter Freund Adriano Grimaldi ist ja auch nicht nur der besseren Luft wegen zum KFC Uerdingen über Nacht gewechselt. Also der hat bei 60 München sehr gut verdient für Drittliga-Verhältnisse und Ponomarev soll diese Zahl verdoppelt haben. Heißt es aus dem Umfeld vom KFC Uerdingen.
Krass. Das ist krass. Ja, also, aber jetzt hat er keinen Bock mehr drauf und deswegen wird er spätestens zum Saisonende aussteigen, so war eben zu lesen. Ja, das soll es dann von uns gewesen sein. Wir haben uns mal wieder alles von der Seele gequatscht, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand auch bei 60 München zuhört und das Ganze einigermaßen so sieht wie wir. Das würde uns schon mal freuen. Genau, das soll es gewesen sein von Radis Erben. Wir sind dann rechtzeitig wieder da, wenn wir vorausblicken auf das.
Ja, ich glaube, dass wir uns diese Woche nochmal zusammen telefonieren, weil wir wollen ja alle wissen, wie es mit Martin Pusic bei 60 München weitergeht. Also ich kann mir schon aus vorstellen, dass in den nächsten 2-3 Tagen da eine Entscheidung gefällt wird. Und die Tendenz ist eher, dass sich Martin Pusic von 60 München verabschieden wird.
Also spätestens am Freitag sind wir da, wenn es was Neues gibt, logischerweise dann auch früher. Das soll es gewesen sein. Bis dann. Servus.
Ciao.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Radi, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.